was sind typische Futterfehler oder Futtermittel, die dem Pferd schaden?
Ja, ganz banal, Lebensmittel, die für den Menschen geschaffen sind und nicht fürs Pferd, sprich Schokolade, Brot, Pommes, Süßigkeiten und sonstiges, klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ich beobachte es immer wieder und die Leute erzählen auch immer wieder, mein Pferd mag das und das. Ich weiß es auch, als Kind haben wir, oh Gott, alles Mögliche ausprobiert und die armen Pferde haben das gefressen. Sogar Fisherman's Friends hatten wir denen mal gegeben und die haben das geliebt, aber ja, damals wussten wir es noch nicht besser.
Okay.
Aber was auch nicht ins Pferd sollte, sind sämtliche Obst- und Gemüsesorten wie Avocado, Kartoffeln und was den Leuten noch alles einfällt, das kann fürs Pferd einfach wirklich gesundheitsschädlich sein. Das ist für die Pferdeverdauung nicht geeignet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heu, Hafer und Co. Heute habe ich wieder die liebe Jannika bei mir.
Hallo.
Und wir erzählen euch heute mal oder sprechen darüber, wie schaut's aus mit dem optimalen Nährstoffbedarf eines Pferdes? Woher weiß ich, ob mein Pferd optimal versorgt ist oder ob es vielleicht einen Mangel oder eine Überversorgung hat? Wovon hängt der Nährstoffbedarf ab und wie kann ich Futteretiketten richtig lesen?
Genau, die Isabel hat es eh schon gut gesagt. Ich werde ein bisschen den Part des Pferdebesitzers mit einfließen lassen und woran ich erkennen kann, ob mein Pferd möglicherweise nicht optimal versorgt wird. Da kann ich auch direkt ein Beispiel einbringen. Ich habe das bei meiner Stute die letzten Jahre immer relativ gut im Fellwechsel gemerkt. Also die hat sich, jetzt wo sie dann auch ein bisschen älter geworden ist, das spielt natürlich auch noch dazu, aber sie hat sich echt sehr, sehr schwer im Fellwechsel getan. Vor allem im Fellwechsel vom Winter aufs Sommerfell tatsächlich. Und jetzt muss ich sagen, im letzten Jahr, wo sie dann wirklich von den Nährstoffen optimal versorgt wurde, ist das ein Faktor, den ich wirklich bemerkt habe, dass sie viel, viel, viel besser und schneller in den Fellwechsel kommt und sich einfach leichter tut. Nicht so müde ist, nicht so matt ist. Also da habe ich es definitiv gemerkt. Und auch beim Thema Mauke. Gerade im Herbst, wenn dann das Wetter auch ein bisschen schlechter ist und die Rahmenbedingungen für die Mauke, ich sage jetzt mal, relativ gut in Anführungsstrichen sind, also viel Matsch, viel Feuchtigkeit, da habe ich gemerkt, dass wenn die Kira optimal von den Nährstoffen versorgt ist, dass sie eigentlich fast keine Mauke bekommt oder wenn dann nur ganz, ganz wenig. Und wenn man da dann direkt interveniert, dass das sich auch sehr, sehr schnell, dass man es sehr, sehr schnell im Griff hat.
Das klingt ja schon sehr gut. Das freut mich sehr.
Genau. Isabel, was sind denn so die typischen ersten Anzeichen, dass man merkt, dass das Pferd nicht optimal versorgt ist? Wann sollte man darauf aufmerksam werden?
Das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Das ist bei jedem Pferd anders. Aber aufmerksam werde ich auf jeden Fall dadurch, dass ich mein Pferd beobachte, dass ich beim Putzen aufmerksam bin oder eben jetzt gerade, wie du sagst, auch im Fellwechsel, dass ich mal schaue, okay, welchen Monat haben wir denn jetzt und wie schaut's mit dem Fellwechsel aus? Wie verliert mein Pferd die Haare? Nur immer Stück für Stück oder sehr schlecht? Ist es vielleicht viel langsamer im Fellwechsel wie alle anderen im Stall? Oder eben ist es anfällig für Mauke? Es gibt, du hast jetzt schon erwähnt, Mauke kann ja zusammenhängen mit sehr matschigen Böden oder einem sehr nassen Wetter. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass das Pferd eine Proteinüberversorgung hat und sich dadurch Mauke entwickelt. Das hängt damit zusammen, dass die Haut das größte Entgiftungsorgan des Pferdes ist und dann zum Beispiel die Überlastung durch die zu vielen Proteine als Mauke quasi zeigt. Das heißt, wenn ich beobachte, dass sich im Fellwechsel was verändert, dass das langsamer wird oder dass mein Pferd eben öfter zu Mauke neigt oder auch wenn mein Pferd ein Ekzem entwickelt, gerade so, wenn es sich im Sommer über dann wirklich scheuert und man vielleicht erst denkt, okay, mein Pferd hat neuerdings Sommerekzem, dann könnte man direkt einen Allergietest machen lassen. Und wenn das Pferd dann aber nicht auf die Stiche der Insekten allergisch reagiert oder das eben nicht anschlägt, dann fragt man sich natürlich, okay, warum juckt sich das Pferd? Und das kann dann wiederum damit zusammenhängen, dass die Nährstoffversorgung nicht optimal ist für das Pferd. Also einmal haben wir das Thema Haut, dann haben wir das Thema Hufe. Auch da, wenn die Hufe plötzlich sehr brüchig werden oder sehr langsam wachsen, dann sollte man mal bedenken oder überlegen, ob es sein kann, dass es an der Nährstoffversorgung liegt. Dasselbe gilt für Verdauungsstörungen, also wenn das Pferd Kotwasser entwickelt oder oft gebläht ist, wenn es an Durchfall immer wieder leidet oder Koliken, dann sollte man sich einfach mal überlegen, woran kann es liegen? Hat es mit Stress zu tun oder der Haltung oder liegt es vielleicht an der Fütterung? Liegt es am Rauhfutter, Saftfutter oder eben auch daran, dass dem Pferd beispielsweise B-Vitamine fehlen? Genau, also das können alles so Indikatoren sein. Oder natürlich auch Verhaltensänderungen. Also gerade wenn ein Pferd einen Selenmangel hat, kann es sein, dass es sehr müde und träge wirkt, viel ruhiger als sonst. Meine Stute hatte das mal vor vielen, vielen Jahren und die war dann plötzlich, die war eigentlich immer eine Rennsemmel und plötzlich war die so ruhig und beim Putzen einfach nur da gestanden, gar nicht großartig geschaut. Und ich weiß es noch gut, dann habe ich damals die Tierärztin geholt, die hat sie angeschaut und hatte dann eben gesagt, okay, da machen wir ein Blutbild und man hatte dann einen deutlichen Selenmangel festgestellt, weil ich zu dieser Zeit auch kein Mineralfutter oder unzureichend Mineralfutter gefüttert hatte. Das war einfach nicht auf sie abgestimmt. Und durch das Auffüllen dann des Selens und die optimale Versorgung hat sich das Ganze dann wieder zum Normalen gewendet. Ich glaube, mir würden jetzt noch viele Beispiele einfallen, ja, wie man merken kann, dass das Pferd einen Nährstoffmangel hat. Es kann zum Beispiel auch sein, dass Pferde sehr nervös plötzlich werden. Das kann auch mit der Nährstoffversorgung zusammenhängen. Oder natürlich fällt mir jetzt gerade ein, das Thema, das wir ja immer wieder haben, wenn Pferde entweder zu dick sind oder auch plötzlich abmagern, dann sollte man natürlich auch immer aufmerksam werden und überlegen, ob es an der Fütterung liegen kann und ob man das vielleicht positiv beeinflussen könnte.
Sehr spannend. Jetzt haben wir das Wort Nährstoffbedarf schon öfter gehört. Wovon hängt denn dieser Nährstoffbedarf eines Pferdes ab?
Das ist eine Frage, bei der ich jetzt hoffe, dass ich nichts vergesse, weil es so vielfältig ist. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, die wichtigsten Punkte sind das Alter des Pferdes. Also ist es noch ein Fohlen oder ein wachsendes Pferd? Ist das Pferd schon ausgewachsen oder ist es vielleicht sogar schon ein Senior? Davon spricht man jetzt im Hinblick auf die Ernährung, rechnet man ab 18 plus als Senior. Dann hängt es davon ab, welche Rasse ist mein Pferd? Ist es ein Warmblut? Ist es ein Kleinpferd? Ist es ein Pony? Wo kommt die Rasse her? Man unterscheidet da auch zwischen Nordpferdetypen und Südpferderassetypen. Dann hängt es natürlich davon ab, wie wird das Pferd gehalten? Also welche Haltungsform? Ist es im Offenstall untergebracht und bewegt es sich viel mit seinen Kollegen oder steht es in der reinen Box und kommt nur ein paar Stunden pro Tag auf das Paddock? Oder steht es in einem Aktivstall oder gar einfach nur in der Herde? Das heißt, es ist abhängig vom Aktivitätslevel beziehungsweise mal der grundsätzlichen Bewegung des Pferdes. Und da kommt natürlich dann dazu, wird das Pferd bewegt zusätzlich vom Besitzer oder nicht und in welchem Ausmaß. Das heißt, da schaut man dann wieder, wie viel wird das Pferd pro Tag bewegt und wie oft pro Woche. Und das hat natürlich einen direkten Einfluss einmal auf den Energiebedarf, aber auch eben auf den Nährstoffbedarf, weil das ja wieder mit dem Schwitzen des Pferdes zusammenhängt. Man merkt schon, es wird immer ein bisschen komplizierter. Ich hoffe jetzt nicht auszuschweifen, aber das sind so die wichtigsten Dinge. Und dann ist es natürlich auch jahreszeitenabhängig. Gerade bei uns hier in Tirol kann es auch im Winter mal so minus 20 Grad haben, in gewissen Stellen. Und die Ställe sind ja meistens nicht beheizt, also da ist es auch im Stall richtig kalt. Dann haben die Pferde natürlich einen höheren Energieaufwand, um sich warm zu halten. Und deshalb sollte man Jahreszeit und Temperatur immer mit berücksichtigen. Dann beeinflusst das Ganze auch der aktuelle Gesundheitszustand. Sprich, hat das Pferd aktuelle Erkrankungen? Hat es vergangene Erkrankungen, die man vielleicht mit berücksichtigen muss? Wie schauen die Hufe eben aus, wie vorher erwähnt? Gibt es Hufprobleme in der Qualität? Wie schaut's mit der Haut aus? Ist es da anfällig vielleicht für Parasiten oder eben Ekzem? Scheuert sich's immer wieder mal? Wie schaut's mit Mauke und Raspe aus? Auch ob die Atemwege betroffen sind von einer Erkrankung oder immer wieder mal Husten auftritt? Wie geht's eben mit den Nerven? Wie geht's den Gelenken und Zähnen? Also, wie geht's der Verdauung? Das darf man nicht vergessen. Und all das spielt natürlich da hinein, um zu ermitteln, was das Pferd an Nährstoffen pro Tag braucht.
Ein sehr komplexes Thema, muss man dazu sagen.
Ja, genau. Und deswegen gibt es die sogenannte Rationsberechnung, wie man immer wieder mal liest oder hört. Im Rahmen dessen macht man im Grunde wirklich erstmal eine Bestandsaufnahme des Iststandes und berechnet dann, was das Pferd eben wirklich an Nährstoffen, Energie, Proteinen und so weiter benötigt, um dann über die Fütterung das auch abdecken zu können.
Du hast das Thema Alter des Pferdes mit reingebracht. Auf was muss ich jetzt bei meiner Kira als ein bisschen älteres Pferd achten? Was benötigt die für Nährstoffe?
Alte Pferde haben einen erhöhten Bedarf an Energie und Proteinen. Das muss man beachten. Also auch wenn die jetzt immer gleich viel bewegt wird, sag mal zwischen 16 und 20 Jahren, und immer gleich gehalten wird und so weiter, wird sie, wenn man nicht mehr Energie zuführt, eher abnehmen. Und das ist auch der Grund, warum die Pferde dann auf einmal plötzlich dünn werden, weil man macht ja alles gleich, aber es verändert sich der Bedarf. Das heißt, die brauchen einfach mehr Rauhfutter beispielsweise oder brauchen noch Unterstützung zusätzlich, Energiezufuhr über vielleicht Getreide oder Öl etc. Aber abgesehen davon, von der Energie und den Proteinen, haben die Senioren auch einen deutlich erhöhten Bedarf an Selen, Zink, Vitamin A und Vitamin E. Deshalb gibt es auch dafür oft so extra Zusatzfuttermittel oder Präparate, die für Senioren ausgeschrieben sind, weil man hier den erhöhten Bedarf schon mal zum Teil berücksichtigt. Heißt aber nicht, dass nur wenn ich so ein Produkt kaufe, der Bedarf automatisch meines Pferdes perfekt gedeckt ist, weil sie unterscheiden sich ja eben, wie wir davor gehört haben, dann in der Haltung und in den einzelnen Dingen. Was man natürlich bei alten Pferden auch bedenken muss, wenn das Pferd jetzt zum Beispiel schon an Arthrose leidet, dass man auch hier nochmal gezielt über die Fütterung unterstützen kann.
Und wie schaut's aus mit dem Nährstoffbedarf von einer trächtigen Stute?
Auch eine interessante Frage. Bei der trächtigen Stute ist es ja so, dass die nicht nur sich versorgen muss, sondern auch ihr Fohlen und die ja wirklich im Grunde ein neues Leben schafft. Das heißt, dadurch verändert sich natürlich der Nährstoffbedarf und es braucht da eine regelmäßige Anpassung während der Trächtigkeit und auch nach dem Absetzen des Fohlens. Wir handhaben das bei Cavallo in der Regel so, dass wir ab der Trächtigkeit eine Futteranpassung vornehmen, dann ab dem 5. Monat, ab dem 9. Monat, ab dem 11. Monat, dann ab der Geburt und wieder ab dem 2. Laktationsmonat. Also da sieht man schon, im Verlauf der Zeit verändert sich hier der Nährstoffbedarf, auch der Energiebedarf, der Proteinbedarf. Und es ist einfach super, super wichtig, das möchte ich an dieser Stelle auch wirklich jedem nahelegen und verdeutlichen, der eine trächtige Stute hat oder züchten möchte, wie wichtig es ist, dass die Stute alle Nährstoffe braucht, Vitamine, Mineralstoffe, weil die baut eben das Fohlen und die Gesundheit des Fohlens ist davon abhängig. Das heißt, wenn meiner Stute schon Dinge fehlen an Nährstoffen, kann die das dem Fohlen nicht ausreichend weitergeben und es kann unter Umständen sein, dass das Fohlen dadurch keine ganz so starken Knochen, Sehnen und Bänder entwickelt und es später zu Problemen kommt. Und deswegen ist es aber auch wiederum so wichtig, den Fohlen und wachsenden Pferden Mineralstoffe zuzufüttern und den Bedarf zu decken, weil ja die selber noch wachsen und das alles aufbauen. Und je besser die im jungen Alter versorgt sind, desto eher können sie gesund erhalten werden.
Okay, Thema Futteretiketten. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das immer so, das, was drauf stand, da bin ich davon ausgegangen, okay, das wird helfen für genau das Problem. Also wenn Atemwegskräuter draufsteht, dann ist da was drin, was meinem Pferd beim Husten helfen wird. Wie sind Futteretiketten zu verstehen? Was ist wirklich wichtig und was ist leider zum Teil auch Marketing?
Also es gibt natürlich gesetzliche Vorschriften und Richtlinien, die jeder Futtermittelhersteller einhalten muss. Das heißt, hier wird definiert, was steht auf dem Etikett drauf, was muss draufstehen. Zudem hat natürlich dann jeder Futtermittelhersteller die Möglichkeit, ergänzende Informationen draufzuschreiben. Grundsätzlich darf ein Futteretikett eigentlich nicht irreführend gestaltet werden. Allerdings in der Praxis beobachten wir es sehr oft, dass eben was draufsteht, das eben irreführend ist oder wo man sich dann denkt, okay, da steht drauf Mineral, das wird dann auch Mineralstoffe enthalten und den Mineralstoffbedarf meines Pferdes decken und es sind gar keine Mineralstoffe zugesetzt. Hatten wir jetzt vor kurzem und das ist meines Erachtens ist das irreführend. Das heißt, ich kann natürlich den Produktnamen oder die Überschrift des Produktes nutzen, um mal vorzukategorisieren, weil irgendwie muss ich ja als Pferdebesitzer anfangen im Geschäft, um zu schauen, was möchte ich nutzen, was brauche ich. Dann gibt es aber viele weitere Punkte, die man eben beachten sollte. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Und wenn du Zwischenfragen hast oder wenn ich irgendwie vielleicht was Wichtiges vergesse zu erklären, dann unterbrichst du mich einfach. Und
ja, das mache ich.
Wir gehen da nochmal näher darauf ein. Aber grundsätzlich gibt es ja immer einen Namen des Produktes, der hilft eben mal schon vorzukategorisieren. Dann würde ich den nächsten Blick auf die Zusammensetzung richten. Das heißt tatsächlich so, also normalerweise sollte irgendwo am Futteretikett draufstehen, Zusammensetzung. Und das sind jetzt so quasi die Hauptrohstoffe, die in dem Produkt enthalten sind. Und diese müssen der Menge nach aufgelistet sein. Sprich, die Zutat, die an erster Stelle steht, ist mengenmäßig am meisten enthalten. Und dann erfolgt die absteigende Reihenfolge. Das ist, glaube ich, gleich wie bei den Lebensmitteletiketten. Das heißt, am besten einfach draufschauen, die Zusammensetzung durchlesen und dann weiß man ja schon mal, okay, was ist da drinnen? Da steht da zum Beispiel Hafer, Bierhefe, Apfeltrester, Schälklein etc. Dann weiß ich schon mal, okay, aus was besteht das Produkt? Dann, da steht immer auf jedem Etikett oder sollte draufstehen, die analytischen Bestandteile. Die sind jetzt für den Pferdebesitzer zum Teil, ja, ich sag mal, weniger aussagekräftig oft, weil das sind Angaben, die gemacht werden müssen, entsprechend einer sogenannten wehender Analyse. Das sind zum Beispiel Rohfaser, Rohprotein etc. Es ist jetzt hier schwierig, eine Empfehlung zu machen. Je nachdem, für was ich das Futtermittel haben möchte, könnte ich auch anhand dieser Angaben sagen, okay, das ist jetzt besser geeignet oder weniger gut geeignet. Fällt meines Erachtens dem Pferdebesitzer aber sehr schwer. Was für den Pferdebesitzer eine gute zusätzliche freiwillige Angabe ist, ist das dünndarmverdauliche Rohprotein, weil man da einschätzen kann, okay, wie viel von dem enthaltenen Rohprotein kann das Pferd auch tatsächlich verwerten, verdauen. Dann Zuckerstärke kann draufstehen. Da sollte man ja die Menge quasi möglichst gering halten, weil wie wir wissen, Zucker ist auch schon viel im Heu enthalten und im Gras. Und jetzt extra Zuckerzugaben drauf oder drin zu haben, würde ich jetzt nicht empfehlen. Stärke kann natürlich in Form von Getreide etc. enthalten sein. Was im Falle eines Ergänzungsfuttermittels oder eines Mineralfutters oder Zusatzfutters auch oben stehen muss, wenn enthalten, sind sogenannte Zusatzstoffe. Das klingt jetzt, finde ich, so, als wären das jetzt nur Farbstoffe und solche Dinge. Aber nein, Zusatzstoffe sind auch Spurenelemente und Vitamine, die zugesetzt werden. Ein Beispiel wäre hierfür zum Beispiel Zink, Selen, Eisen, B-Vitamine, Vitamin E. Die müssen dann extra hier angegeben werden, in welcher Menge pro Kilogramm des Futtermittels sie enthalten sind. und in welcher Form sie enthalten sind. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen kompliziert, aber der ein oder andere hat wahrscheinlich schon mal gehört, dass es anorganische und organisch gebundene Mineralstoffe gibt. Und diese Unterscheidung kann man eben anhand dessen dann erkennen, weil es steht dann zum Beispiel drauf Zinkoxid, das wäre anorganisch, oder Zinkaminosäure-Chelathydrat, das wäre organisch gebunden. Das heißt, auch wenn ident viel Zink zuerst draufsteht, zum Beispiel 10.000 Milligramm Zink pro Kilogramm Futtermittel, sehe ich dann anhand dessen, ob es organisch oder anorganisch ist, ob es für mein Pferd besser oder weniger gut verwertbar ist. Deshalb sind diese Angaben sehr, sehr wichtig für den Pferdebesitzer und die sollte man sich genau anschauen. Und dann gibt es noch zum Beispiel technologische Zusatzstoffe. Die braucht es einfach, um aus einem Pellet ein Pellet zu machen, zum Beispiel. Die werden dort auch angegeben. Was auch immer draufsteht, ist die Fütterungsempfehlung. Das ist jetzt wieder sehr wichtig, weil wenn jetzt draufsteht, ich muss von diesem Futtermittel 500 Gramm geben und ich habe daneben einen anderen Sack, der hat die gleichen Kilogrammangaben, aber da steht, ich muss 700 Gramm geben, dann wäre ja am Ende der Gehalt, den das Pferd erhält, unterschiedlich. Und genauso gilt es umgekehrt. Wenn ich jetzt zwei Säcke habe mit verschiedenen Angaben pro Kilogramm, ich muss aber eine unterschiedliche Menge füttern, dann müsste ich mir ausrechnen, okay, wie viel Zink habe ich dann bei der Tagesration in diesem Futter drinnen und wie viel beim anderen. Das heißt, nur anhand des Etiketts kann ich eigentlich Futtermittel nicht 1:1 vergleichen, ohne dass ich anfange zu rechnen und mir das wirklich auf die Tagesration meines Pferdes ausrechne. Ja, was auch immer wichtig ist, Mindesthaltbarkeitsdatum, einfach checken, dass es nicht schon abgelaufen ist, wenn ich was kaufe. Und wenn draufstehen Hinweise zur Lagerung, meistens heißt es kühl und trocken lagern. Und kühl ist um die 20 Grad eigentlich oder darunter. Das heißt, wenn ich es im Stall stehen habe, bei 30 Grad, ist einfach für die Produkte nicht optimal. Und dann kann es auch passieren, dass mal was kippt. Und nochmal ganz zurück zum Anfang, weil du gemeint hattest, wegen den Marketing-Dingen, da kann ich echt nur empfehlen, ja, drauf zu schauen, vielleicht, was ist es für Marke, was steht da dahinter, wer steht da dahinter, weil nur weil draufsteht, von dir jetzt empfohlen, heißt es gar nichts, das kann einfach jeder irgendwie draufschreiben und da muss nichts dran sein. Und hochwertige Inhaltsstoffe, ich sehe das auch immer wieder, dass die Futtermittelunternehmen damit werben und dann lese ich es mir durch und denke mir einfach nur, was hat das im Pferd verloren? Also das ist alles Marketing. Da muss man sich dann schon wirklich auskennen oder sich eben einen Ernährungsberater zur Seite holen, so wie wir bei Carvalho, der dann wirklich beurteilen kann, okay, ist es jetzt hochwertig oder ist es einfach eben nur Marketing?
Das führt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Was sind denn spezifische Tipps, wie man die richtige Futterwahl trifft, wenn man es doch alleine machen möchte und es nicht über euch als Ernährungsberater machen möchte?
Die wichtigsten, ja, meiner Meinung nach, also die Tipps, die ich geben würde, wäre, ich würde immer auf Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Aromen, die findet man unter sensorische Zusatzstoffe beispielsweise, verzichten. Ich würde auch auf ätherische Öle verzichten, weil wenn man den Sack öffnet oder die Dose oder den Kübel, dann riecht es zwar super lecker, aber das riecht für uns gut und für die Pferde ist es eigentlich sogar eher schädlich, weil die Atemwege sehr empfindlich sein und gerade ätherische Öle sollte man im Futter eigentlich gar nicht anwenden, weil es die Atemwege reizt. Dann würde ich immer schauen in der Zusammensetzung eben, was ist denn da drinnen? Wenn ich lese Schälklein, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil sich mir nicht erschließt, warum ich das ins Futter gebe. Das ist einfach günstig, das ist im Grunde die Schale und der Dreck, der beim Schälen des Getreides beispielsweise anfällt. Und es wird dann da hineingepackt und schön im Pellet verpackt. Das Pellet wird noch mit Melasse gepresst, dann glänzt es auch noch schön und das Ganze schaut super aus. Der Mehrwert fürs Pferd ist sehr gering und ja, das Gleiche, wenn ich lese Sonnenblumenkernschalen. Also die Schalen kann man einfach vergessen. Das bringt nichts. Daher sind die Nährstoffe sind in den Sonnenblumenkernen an sich drinnen und die Schalen sind einfach der Abfall von anderen Produkten. Genau, auf diese Dinge würde ich achten. Dann würde ich darauf achten, welche Qualität es ist. Das ist leider nicht immer angegeben am Etikett oder am Futtersack, aber wenn man sich ein bisschen über die Firma erkundigt, dann kann man da vielleicht auch mehr erfahren. Ich würde verzichten auf gentechnisch veränderte Futtermittel. Ich würde Bio immer bevorzugen, wenn ich die Möglichkeit habe, weil wir auch gerade persönlich wissen, wenn wir verwenden zum Beispiel Bio-Luzerne, die ist einfach nicht mit Pestiziden etc. belastet. Und wenn man hier konventionelle Produkte verwendet, dann sind die sehr oft belastet. Und mittlerweile weiß man, dass Pferde die sind einfach sehr sensibel und sehr empfindlich darauf reagieren und sich dadurch auch Atemwegsprobleme etc. entwickeln können. Und nebenbei ist es natürlich für die Umwelt auch besser. Goldstandard in der Fütterung wäre natürlich, sich vom Ernährungsberater beraten zu lassen, weil es für Laien kaum möglich ist, sich durch den Dschungel der Futtermittel und der Marketingmythen zu wühlen, ohne viel Zeit und Geldaufwand. Man muss schon sehr viel ausprobieren und eben sehr, sehr viel Zeit investieren, um sich da selber durchzuarbeiten.
Das kann ich einfach nur mehr als bestätigen. Also da fällt schon viel von einem ab, wenn man sich mit dem Thema Fütterung nicht mehr beschäftigt und einfach weiß, dass es bei euch in den besten Händen ist und dass ihr euch da auskennt. Also ich muss sagen, ich würde da niemals so einen Durchblick kriegen, wie ihr es habt. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass das Futter meiner Kira bei euch in den Händen liegt. Also das kann ich nur jedem ans Herz geben.
Das freut mich.
Dann kommen wir noch zum, jetzt haben wir die ganze Zeit über Futtermittel, Futteretiketten gesprochen. Jetzt kommen wir noch mal kurz zum Thema Heu oder Gras. Ist ja auch sehr, sehr wichtig oder eigentlich das Wichtigste für ein Pferd. Jetzt höre ich gerade bei mir im Hintergrund, gibt es ein paar Hintergrundgeräusche. Ich habe jetzt seit neuestem einen Hund und die, wenn die mit ihren Krallen über das Parkett bei mir läuft, dann hört man das im Hintergrund. Also wundert euch nicht, jetzt hat sie sich eh schon wieder hingelegt, aber das kann manchmal ein bisschen im Hintergrund Geräusche verursachen. Zurück zum Heu und zum Gras. Wie erkenne ich, weil im Heu und im Gras sind ja auch Nährstoffe, wie erkenne ich, wie viel mein Pferd davon frisst?
Eigentlich durch Beobachten oder natürlich jetzt, wenn ich mein Pferd zum Beispiel in einer Paddock-Box halte oder in einer Box und das bekommt seine Raufutterrationen immer einzeln, dann habe ich es eigentlich ganz einfach, weil dann nehme ich mir eine Heuwaage oder eine Federwaage, stopfe das Heu mal in eine Tasche oder in ein Heunetz und wiege das einfach ab. Das mache ich an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Rationszeiten, damit ich dann quasi den Durchschnitt ermitteln kann oder schauen kann, okay, das variiert natürlich nach Futtergeber, sage ich mal, nach Stallpersonal. Aber da kann ich mir das mal aufschreiben und dann sehe ich schon, wie viel mein Pferd davon am Tag frisst. Schwieriger wird's natürlich im Offenstall. Und da habe ich auch entweder die Möglichkeit, dass ich mein Pferd mal immer wieder mal ein bisschen separiere und eben das Heu in gleicher Darbietung oder Darreichungsform gebe wie sonst, aber zum Beispiel mal 2 Kilo vorher abwiege, ihn das so fütter und dann schaue, wie lange es dafür braucht zu fressen und mir dann noch die Zeit nehme, im Offenstall mal zu beobachten, wie viele Stunden am Tag frisst es denn. Es gibt natürlich auch Durchschnittswerte, wie viel ein Pferd in einer Stunde schafft. Aber es variiert natürlich wieder, wie groß ist mein Pferd, ist es ein Bonny, ist es ein Großpferd und ist ein Heunetz drüber, ist es ein großmaschiges oder ein engmaschiges Heunetz. Das muss man immer ein bisschen bedenken, aber so kann man das durch Beobachtung ermitteln. Und im Aktivstall ist es oft eh so, dass die Heumengen über Slots, über Zeitslots und so weiter gesteuert wird. Da kann man sich das dann darüber anschauen. Für die Weide gibt es eben auch so Anhaltsformeln, die man verwendet, wo man einfach berücksichtigt, wie groß ist das Pferd, wie viele Stunden kommt es auf die Weide und wie hoch wächst die Weide, wie gut ist sie bewachsen. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel Kilo Gras das Pferd pro Stunde frisst und dann eben, was es pro Tag zu sich nimmt. Und so machen wir das auch mit unseren Kunden. Die geben uns all diese Daten an und wir berechnen es dann und berücksichtigen diese Menge an Rau- oder Saftfutter, um das als Basis zu nehmen für die Nährstoffversorgung, eben weil da ja auch schon was drinnen ist. Und wir ergänzen dann nur noch an Nährstoffen über unser Futter, was das Pferd zusätzlich braucht.
Okay. Was darf denn auf gar keinen Fall ins Pferd? Was sind typische Futterfehler oder Futtermittel, die dem Pferd schaden oder schaden könnten?
Ja, ich sag mal ganz banal, Lebensmittel, die für den Menschen geschaffen sind und nicht fürs Pferd, sprich Schokolade, Brot, Pommes, Süßigkeiten und sonstiges, klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ich beobachte es immer wieder und die Leute erzählen auch immer wieder, mein Pferd mag das und das, mein Pferd frisst das und das. Ich weiß es auch, als Kind haben wir, oh Gott, alles Mögliche ausprobiert und die armen Pferde haben das gefressen. Sogar Fisherman's Friends hatten wir denen mal gegeben und die haben das geliebt, aber ja, damals wussten wir es noch nicht besser.
Okay.
Aber was auch nicht ins Pferd sollte, sind sämtliche Obst- und Gemüsesorten wie Avocado, Kartoffeln und was den Leuten noch alles einfällt. Das kann fürs Pferd einfach wirklich gesundheitsschädlich sein. Dasselbe gilt für Silage, also Grassilage. Ist aufgrund des Säuregehaltes ungeeignet fürs Pferd. Heulage ist in Ordnung, aber Silage, wie man es für die Kühe zubereitet, ist für die Pferdeverdauung nicht geeignet. Und dann gibt es natürlich noch sämtliche Giftpflanzen, die nicht ins Pferd gelangen sollte. Da wäre jetzt eine ewige Liste zu machen, weil es natürlich auch nach Region abhängig ist. Was wächst denn da auf den Weiden? Wo kommt mein Heu her? Aber um ein paar zu erwähnen, Jakobskreuzkraut, Herbstzeitlose, Eibe, Akazie, Hahnenfuß, all das sollte man dem Pferd nicht füttern. Oder das ganze Fallobst. Also bei Fallobstwiesen einfach die Bäume dann abtrennen im Herbst. Weil wenn die Pferde da zu viel davon bekommen, dann kann es wirklich in einer Kolik enden.
Du hast das Thema Brot angesprochen. Ich finde, Brot in der Pferdefütterung, das ist echt ein Thema, das hält sich so hartnäckig. Und bei uns kommen auch regelmäßig in Stall, vor allem die ältere Generation, die sind damit aufgewachsen und die sind der Meinung, das ist so und das ist schon immer so gewesen, dass man Pferden Brot füttert, also bleibt das auch so. Und wir haben echt zum Teil Leute, die zu uns an den Stall kommen mit Riesentüten, ne, voll mit Brot, haben das dann monatelang bei sich selbst gesammelt und kommen dann immer richtig stolz und glücklich mit diesem Brot zu uns. Und bis wir denen dann echt erstmal erklärt haben, dass Brot in der Pferdefütterung nicht mehr aktuell ist und dass das eigentlich noch nie gut für die Pferde war, da siehst du richtig, wie irgendwie, sie verstehen es dann. Also es gab jetzt bis jetzt noch nie jemanden, der dann gesagt hat, nein, das glaube ich nicht, so ist das nicht. Aber es muss den Leuten echt gesagt werden.
Ja, ich glaube, das hält sich so hartnäckig eben durch die Generation und weil das wäre ja schade, das eben wegzuwerfen. Irgendwie sucht jeder eine Verwendung dafür, hartes Brot loszuwerden, weil was machst du denn damit?
Ja.
Das gibst du irgendwie nicht in den Biomüll, ich weiß auch nicht warum, aber früher hat man es halt sicher genutzt eben, weil man ja nicht so viel hatte und dann haben das die Pferde bekommen und die Schweine und so weiter und ja, aber das fasziniert mich auch und ich muss sagen, das hält sich auch in renommierten Stellen und bei Pferdebesitzern, die sonst viel schauen, aber das Brot kommt dann dazwischen.
Und meistens ist es halt so, ach komm, das eine Brötchen oder die eine Brotscheibe. Also es wird auch von der Menge, wird es einfach dann, also das ist einfach nur eine kleine Menge, sondern wird es ja schon okay sein.
Genau.
Das finde ich, kommt dann auch relativ häufig.
Und den Pferden passiert ja nicht ad hoc etwas. Also du siehst es ja nicht in dem Moment, wo du es gefüttert hast, hast du keine Auswirkung.
Ja, das stimmt. Und ich muss tatsächlich zugeben, die Kira hat früher, gerade in der Adventszeit, immer mal Mandarinen bekommen. Das hat die Vorbesitzerin angefangen und da fiel dann auch so der klassische Satz mit, ja, das mag die voll gerne, geschält, ohne Schale. Aber da irgendwie im Nachhinein habe ich mich dann auch mal gefragt. So, also ich bin grundsätzlich kein Mensch, der für sein Pferd jetzt aktiv Karotten, Äpfel oder sowas kauft, sondern bei mir kriegt die Kira nur mal was, wenn das bei mir übrig bleibt oder ich habe den Apfel gegessen und die Kira kriegt den Apfel putzen. Und irgendwie habe ich dann angefangen, Mandarinen zu kaufen für mein Pferd und das, dann habe ich erstmal darüber nachgedacht und war so, nee, eigentlich ist das absolut verkehrt und Mandarinen gehören nicht ins Pferd und das jetzt irgendwie kaufen zu müssen, ist auch ein bisschen komisch.
Ja, irgendwie will man dem Pferd, glaube ich, saisonal Abwechslung bieten. Das ist einfach, glaube ich, menschlich und ich glaube, deswegen kommt man auf die Ideen. Ich habe das genau so gemacht, wie du es gesagt hast jetzt, früher auch okay. Mit Mandarinen. Und ja, man muss einfach schlauer werden und es dann ändern, aber für die Pferde wäre es einfach am besten, wenn die jeden Tag dasselbe bekommen und sich einfach nichts ändert. Das sage ich auch immer unseren Kunden. Und wenn das der fadeste Speiseplan ist, aber die brauchen einfach jeden Tag das Gleiche. Und damit sind die happy.
Damit sind sie zufrieden, ja.
Zumindest das gesund. Stimmt.
Ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ins Pferd nicht darf. Was muss denn ins Pferd?
Was muss ins Pferd? Eine gute Frage. Da waren wir gerade beim Rauhfutter. Also auf jeden Fall muss das Pferd ausreichend Rohfaser bekommen. Das heißt Heu oder auch Gras. Dann sollte dem Pferd, was immer noch nicht selbstverständlich ist und was ich nicht verstehe, 24 Stunden frisches Wasser zur Verfügung stehen. Frisches Wasser aus sauberen Trögen, aus lebensmittelechten Behältern. Dann sollte dem Pferd eigentlich immer ein Salzleckstein zur Verfügung stehen, um den Salzbedarf selber decken zu können. Das können sie nämlich sehr gut. Und dann eben in Abhängigkeit von seinem Bedarf, wie wir davor gesagt haben, Alter, Rasse, Haltung etc., Gesundheit, etwaige Ergänzungsfuttermittel oder eben auch zusätzliche Energie über das Krippenfutter, was das Pferd eben braucht.
Okay, und wann ist es denn sinnvoll, Supplements zu nutzen und welche gängigen Nährstoffe kommen oft zu kurz? Ich habe, also bei der Kira war es, ich lasse einmal im Jahr ein Blutbild machen und da war es in der Vergangenheit immer mal wieder gerade typisch Zink und Selen hört man häufig.
Ja, das sind die Klassiker. Erstens, weil die einfach auch zu wenig normalerweise im Heu enthalten sind. Man muss aber sagen, beim Blutbild weiß man mittlerweile, dass zum Beispiel Zink gar nicht so aussagekräftig ist, weil es gibt Studien und Versuche, wo man den Pferden hochdosiert Supplemente mit Zink gegeben hat, also reines Zink zugegeben und die Werte stiegen nicht an. Also man konnte keinen Anstieg des Zinkwertes hervorheben. Und es kommt auch davon, weil das Pferd Zink sehr zuverlässig ausscheidet. Also wenn das Pferd zu viel Zink bekommt, wird es eigentlich über die Niere sehr zuverlässig ausgeschieden, außer das Pferd hat eben irgendein Problem. Und das heißt, eine Überversorgung an Zink kann ich schwer feststellen. Ein Mangel wiederum lässt sich im Grunde schon feststellen. Es wird dann schon im Blut irgendwann angezeigt. Dann sollte ich das auch zufüttern. Selen ist einer der wenigen Werte, die sehr zuverlässig sind und wo man das wirklich dann auch beobachten kann. Und wenn eben auch ein erhöhter Selengehalt im Blut festgestellt wird, dass man auch sagt, okay, man darf jetzt mal gar kein Selen mehr zufüttern, weil es könnte ja auch in einer Vergiftung enden. Das sind so wirklich die Hauptdinge, auf die Leute achten. Was noch sehr gängig ist, ist Biotin. Das ist sonst noch so bekannt. Ja, Vitamin E vielleicht noch. Also da schauen die Leute schon eher drauf. Aber geben tut's an Supplementen alles und in verschiedensten Dosierungen.
Aber man sollte es dann schon sehr gezielt einsetzen, oder? Also was passiert, wenn ich einmal jährlich eine Zinkkur gebe oder einmal jährlich eine Selenkur gebe, ohne es davor übers Blutbild abgeklärt habe.
Abgeklärt zu haben, ja.
Also du hast gesagt, beim Zink wird es einfach ausgeschieden. Selen kann wiederum ein bisschen kritischer werden. Also das ist nicht zu empfehlen, oder?
Nein, das ist nicht zu empfehlen. Es hängt natürlich davon ab, wie hochdosiert ist die Kur. Es gibt verschiedene Futtermittel, wo das dann wirklich hochdosiert drinnen ist und eben kurweise angegeben wird oder empfohlen wird zu füttern. Das würde ich immer nur in Abstimmung mit einem Ernährungsberater oder einem Tierarzt machen, tatsächlich. Für mich an der kurweisen Gabe, was mich da ein bisschen stört, ist, das Pferd braucht ja die Nährstoffe jeden Tag. Und viel sinnvoller ist es eigentlich, dem Pferd jeden Tag die optimale Menge zu geben, als dem Pferd für kurze Zeit viel zu geben, dann wieder zeitlang gar nichts und dann wieder viel zu geben. Weil im Grunde gebe ich dann punktuell viel, dann warte ich, bis es wieder in einen Mangel kommt, dann gebe ich ihm punktuell wieder viel und dann passt es eigentlich nie optimal für den Organismus. Wenn ich aber jeden Tag die optimale Menge füttere, dann braucht der Körper nichts Unnötiges verstoffwechseln oder möglichst wenig und hat auch nicht zu wenig. Aber natürlich eben, deswegen ist es so wichtig, die richtige Menge zu geben und nicht einfach noch hiervon und hiervon, gerade bei bestimmten Krankheitsbildern, Beispiel BSSM, wird oft in Foren empfohlen, das und noch das und noch das. Und die Leute gehen dann in DM und kaufen diese Kapseln und das dazu und füttern Unmengen Zeugs, auch Verbindungen, die fürs Pferd vielleicht nicht geeignet sind. Und damit belaste ich den Organismus nur zusätzlich. Mhm. Also ich muss auch, das muss man auch sagen, meistens kommt man vor, die Leute haben Angst vor einer Mangelerscheinung, aber eine Überversorgung ist genauso schlecht, weil einfach der Stoffwechsel belastet wird. Auch wenn viele Zusatzstoffe keine Vergiftung hervorrufen können, wie zum Beispiel Selen jetzt aber schon.
Aber belastet trotzdem den Organismus, weil er es verarbeiten muss.
Ja, genau.
Oder ausscheiden muss in dem Fall dann.
Genau.
Ja, danke. Isabel, magst du gerade die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen?
Gerne. Heute hatten wir, finde ich, sehr viel Input und glaube auch eine etwas längere Folge. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, sein Pferd zu beobachten, sich vielleicht mal aufzuschreiben, was habe ich denn für ein Pferd, wie wird es gehalten, die ganzen Faktoren aufzuschreiben, zu notieren und sich dann mal zu überlegen, was braucht denn mein Pferd in Ergänzung dazu. Und dann mal bei all den Futtermitteln, die man vielleicht schon im Schrank stehen hat, draufzuschauen, Etiketten zu lesen, sich das auch mal auszurechnen, wie viel es denn am Tag ist. Und wer damit überfordert ist oder sich denkt, okay, diese Zeit sollte jemand anderer aufwenden, der wendet sich am besten dann doch an Experten wie uns bei Cavallo und lässt wirklich eine Futterberatung machen. Da profitiert man langfristig davon und vor allem profitiert die Gesundheit des Pferdes. Und das nochmal kurz und knapp zusammengefasst.
Dankeschön. Dann sind wir, glaube ich, für heute am Ende.
Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt und uns vielleicht ein Herzchen schenkt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh, da fehlt mir noch was an Themen, ich habe noch weitere Fragen, dann schickt uns eure Fragen und Themenwünsche gerne an podcast@cervallo.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Bis zum nächsten Mal. Tschüss!